Die Liebeserklärung. Die Gestalten, die in dieser Tiefe über den Weg oder aneinander vorbei geisterhaft durch die Tunnel huschen, fallen durch ihre bleichen, wächsernen Gesichter auf. Aber das mag an den LED-Lampen liegen, die ihren fahlen Schein in die Gänge und auf die in solchem Halbdunkel wandelnden Gespenster werfen. Zwar sind die unterirdischen Schächte nicht durchgehend eng. Zwei Personen von üblichem Leibesumfang können einander mühelos passieren. Wenn sie aber überdurchschnittlich hochwüchsig sind, beträgt der Abstand zur Felsendecke allenfalls anderthalb Kopfeslängen. Jeder muss es daher als glücklichen Umstand werten, wenn ihn seine Gene zu den kleineren Exemplaren der Einwohnerschaft machten. Gleichgültig aber, ob groß oder klein gewachsen, für alle, die ihr Leben unter der Erde verbringen, sind Tag und Nacht vollkommen gleich. Hier herrscht die schwärzeste Finsternis, selbst wenn die Menschen oben in grellem Sonnenschein baden. In der Unterwelt braucht man Beleuchtung. Wie sollte man sonst in der Finsternis existieren? Aber das ist einfacher gedacht als getan. Licht ist Energie und Energie ist teuer. Die mächtigen Cybers der Oberwelt sind keineswegs bereit, den Sonnensegen unentgeltlich in den unterirdischen Fuchsbau der Gauss zu liefern. Einen Tag nach dem immer noch unaufgeklärten Mord an der heiligen Bertha im Menschenzoo und dem dadurch verursachten Tod eines Superenses kommt eine solche Großzügigkeit schon gar nicht in Frage. Da der Mordverdacht von vornherein den rückständigen Altmenschen der Unterwelt galt, die man seit eh und je aller möglichen Missetaten verdächtigt, hat die erste einer ganzen Reihe von Strafmaßnahmen der Regierung darin bestanden, dass man die gesamte Stromlieferung kappte. Ein furchtbares und nach noch dazu völlig willkürliches Vorgehen. Es fehlt jeder Beweis für die Schuld der Gauss an dem Mord an der großen Kreativen. Wie verhält es sich hingegen mit den Morden, die eine Bande von kriminellen Jugendlichen soeben an unschuldigen Gauss aus reiner Sucht nach dem Abenteuer verübte? Erregen sie ähnliches Aufsehen in der Öffentlichkeit? Das darf man bezweifeln. Die Morde der halbwüchsigen Randalierer bereiten der Regierung kein wirkliches Kopfzerbrechen. Das beruhe, so heißt es, einzig auf Fehlern der Programmierung. Anders bei den Gauss. Die kann man nicht programmieren, weil sich das schwammige Gelee in ihren Köpfen dem Eingriff der Visis beharrlich entzieht. Immerhin können wir berichten, dass Schwester Miesekor und ihr Romeo, Bruder Felix, vor dem Überfall der Jugendbande und ohne davon zu wissen, in die Unterwelt gelangten. Schneller noch. Und zudem mit verblüffender Behendigkeit ist der Mann mit den Segelohren an ihnen vorbeigeeilt. Inzwischen sind die beiden Liebenden die steile Leiter unter der steinernen Platte an die 20 Meter unter die Erde geklettert. Beide befinden sich also glücklich in Sicherheit, wenn auch in einer beinahe lichtlosen Finsternis. Zwar herrscht keine vollständige Dunkelheit im Reich der Troglodyten, aber die spärliche Beleuchtung durch wenige in großen Abständen von der Decke herabbaumende LEDs reicht gerade aus, um auf dem unebenen Boden nicht bei jedem Schritt zu stolpern oder mit Kopf und Arm an den dunklen Felswänden zu schrammen. Was Schwester Miesekor nicht wissen kann, Bruder Felix aus eigener Erfahrung seit seiner Kindheit aber sehr wohl weiß, das bescheidene Glimmen aus den einsamen Lichtern, die hier und da von der Felsdecke baumeln, verdankt sich einer Tätigkeit, die ein moderner Mensch allenfalls seinem ärgsten Feind zumuten möchte. An die 100 kräftige junge Männer müssen als Treter bis zu 20 Stunden am Tag mit ihren Beinen strampeln, damit der unterirdische Bau der Höhlenmenschen nicht in totaler Finsternis verdämmert. Diesem beharrlichen, ununterbrochenen und von unglaublicher Vaterlandsliebe beseelten Treten verdanken die Gauss das kümmerliche Licht, das ihre trostlose Tiefe erhält. In einem großen Gewölbe, etwa 10 mal 20 Meter im Geviert, sitzen an die 100 junge und starke Männer, die Stunden, Tage und manchmal wochenlang nichts anderes tun, als treten und treten. Manchmal singen sie dabei ein unendlich schwermütiges Lied, natürlich in herzbeklommenem Moll, wobei sie die Pedale ihrer fahrradähnlichen Gestelle im Takt bewegen, aber natürlich ohne sich dabei auch nur einen einzigen Schritt vom Fleck, ohne dabei auch nur einen einzigen Schritt vom Fleck zu kommen. denn sie streben ja keinem Ziel entgegen, sondern versetzen nur die Dynamos an ihren Rädern in endlose Drehung, um jenes unsichtbare Fluidum zu erzeugen, welches das unterirdische Reich zumindest halbwegs mit der lebensnotwendigen Energie versorgt. Energie aus den Beinen statt von der Sonne. Nein, den Anblick der 100 Treter, die halbnackt mit heraushängender Zunge und schweißglänzenden Körpern den Dienst an der Heimat verrichten, erspart Bruder Felix seiner Begleiterin aus der Oberwelt. Als die schwermütigen Töne in Moll dennoch einmal kurz an ihre Ohren dringen und Schwester Miesekor verwundert nach dem Ursprung dieser klagenden Töne fragt, wird Bruder Felix scheinbar nichtsahnend ab, diese Musik stamme sicher von einem elektrischen Gerät, vielleicht einem alten Plattenspieler. Aber nur den Anblick, nicht die Existenz der patriotischen Treter verheimlicht Bruder Felix vor der verwöhnten Cyberfrau. Ohne die Vaterlandsliebe unserer Treter, so klärt er sie auf, könnten wir keinen Schritt durch die Finsternis gehen. Außerdem brauchen wir das Licht für unser Gemüse. Ohne deren in geschützten Nischen großgezogene, außerdem brauchen wir das Licht für unser Gemüse, das in geschützten Nischen gezüchtet wird. Ohne dieses Gemüse wären wir längst Hungers gestorben. Und doch kommen wir nicht ohne eiserne Sparen durch. Wir leben zwar mit einem künstlichen Tag, da werden alle unterirdischen Galerien halbwegs erhellt, aber sobald die künstliche Nacht, denn an der Unterscheidung von Tag und Nacht halten wir aus Gewohnheit fest, sobald also die Nacht punkt 10 Uhr abends beginnt, wird nur noch jede dritte Lampe mit Strom versorgt. Deswegen wandeln wir jetzt durch die Halbfinsternis. Mancher Unvorsichtige hat sich da seinen Kopf an den steinernen Felsecken und Kanten schon blutig gewetzt. Diese Schauergeschichten aus seiner lichtlosen Heimat erzählt Bruder Felix der verwöhnten Frau aus der Oberwelt, die ihm, der erste weibliche Orpheus, aus unbegreiflicher Liebe in diese Tiefe gefolgt ist. Was der seltsame Drang, sprich die Liebe, doch alles zustande bringt. Dass sie mitunter Berge versetzt, hat sich inzwischen herumgesprochen und regt daher niemanden mehr auf. Da handelt es sich im Grunde nur um einen Akt von rein materieller Art, den man aus diesem Grund auch nicht überbewerten sollte. Maschinen bringen unserer technologisch weit fortgeschrittenen Zeit rein physische Wunder routinemäßig zustande. Aber dass eine Cyberfrau als ein höheres Wesen sich selbst und ihre hohe Stellung so weit vergisst, dass sie einem rückständigen Altmenschen freiwillig in diese finstere Welt unter der Erde folgt, eine solche Liebestat verdient, wie ich meine, die größte Bewunderung. Bruder Felix muss in diesem Moment wohl ähnliche Gedanken hegen, denn er ist auf einmal recht redselig geworden. Nun ja, immerhin befindet sich der Mann in seinem vertrauten Vater- und Mutterland. Die Heimat löst einem Menschen leicht Herz und Zunge, mag sie im Übrigen noch so armselig sein. Wenn ich denke, flüstert er seiner Verehrerin ins Ohr, also wenn ich denke, dass unsere auf der Oberfläche des Globus über Millionen gereifte menschliche Art, über Millionen von Jahren gereifte menschliche Art der Homo sapiens sich in unserer apokalyptischen Gegenwart unter die Erde flüchten musste, dann erschauere ich heute noch. Ja, ja, sagen manche unwissende Gaos, die da oben, die Cybers, die seien an allem schuld. Mit Tücke und ihrer künstlichen Cloud-Intelligenz hätten sie uns aus der Oberwelt in die lichtlose Tiefe verjagt. Wahr ist an diesem Gerede aber leider kein einziges Wort. An unserem furchtbaren Unglück dürfen wir euch Übermenschen keine Schuld zuschreiben. Das Unglück hat sich hinterrücks eingeschlichen, langsam, aber auch unaufhaltsam. Ich weiß schon, die Unbelehrbaren suchen immer nach verborgenen Gründen. Überall wittern sie die Machenschaften böswilliger Dämonen. Das Offensichtliche erscheint ihnen zu alltäglich, zu banal und zu abgegriffen. Sie brauchen Verschwörer und gnadenlose Verfolger. Aber was uns in Wahrheit verfolgt, ist ein blödes, ein geistloses und niederschmetterndes Faktum. Da oben ist es mit der Zeit einfach zu heiß für unser einen geworden. Brutzeln wir so unaufhaltsam weg wie ein Stück Butter in einer Bratpfanne. Da brutzeln wir so unaufhaltsam weg wie ein Stück Butter in einer heißen Bratpfanne. Wir lösen uns auf, werden kleiner und kleiner und am Ende sieht man uns einfach nicht mehr. Für solche Temperaturen hat Mutter Natur unsere Konstitution nicht geschaffen. Bei 50 bis 70 Grad, wie sie bei euch oben auf den Straßen herrschen, verliert unser einer alle Lust und Liebe zum Leben. So also, holde Schwester, verhält es sich in Wahrheit mit uns sterblichen Menschen. Ob du das nach- und mitfühlen kannst, weiß ich nicht. Du selbst bist ja von Fuß bis Scheitel aus feuerbeständigem Material hergestellt. Bei Temperaturen, die für einen wie mich den Tod bedeuten, verspürst du nicht einmal Unwohlsein. Vielleicht beginnst du bei 70 Grad überhaupt erst aufzublühen. Das kleine Schild, das du nur wenige Zentimeter über dem Nabel trägst, das ist mir keineswegs entgangen. Als ich dich liebevoll streichelte, warf ich ein Auge auf die Schrift. Überlebenstüchtig, selbst noch bei 500 Grad Celsius, habe ich darauf entziffert. Ich weiß auch, wie stolz ihr alle darauf seid, dass der Staat Cyberstan jedem einzelnen von euch diese Garantie auf den Lebensweg gibt. Manche bilden sich so viel darauf ein, dass sie das kleine Schild statt in der Nähe des Nabels sichtbar über dem Handgelenk tragen oder es als glänzenden Schmuck von den Ohren baumeln lassen. Ich kann schon verstehen, dass man sich gern mit einem solchen Qualitätsbeweis vor aller Welt brüstet. Bei diesen Worten ihres Geliebten bleibt Schwester Miesekor mitten in dem schummrigen, einsamen Gang plötzlich stehen und legt beide Arme um den Hals ihres Romeos. Hat sie, wie wir sagen würden, ein weiches Herz? Nein, das kann nicht sein. Als ein höheres Wesen ist sie von diesem Plunder befreit, aber sie ist offenbar auf eine besondere Art programmiert. Oder ist es einfach die alles verstehende Liebe, die sie dazu befähigt, die Situation ihres Geliebten mitfühlend zu verstehen? Oft genug hat sie oben im Zentrum ja miterlebt, wie sehr ein Gaul leidet, wenn er in der Hitze des Tages auch nur den Kopf nach draußen in die glühend heiße Oberwelt steckt. Im Zentrum für seligmachende Transformation hat Schwester Miesekor stets gewissenhaft darauf geachtet, die Temperatur nach unten zu drücken, damit Bruder Felix den Tag übersteht. Ach, sagt sie mit flüsternd beschwichtigender Stimme, ich weiß, ihr sterblichen Wesen, haltet es nur noch in euren unterirdischen Dachsbauten aus. Da muss oben schon strenger Winter herrschen, damit ihr eure bleichen Köpfe einmal vorsichtig aus den unterirdischen Gängen ins Freie reckt. Dann schleicht ihr wie Mondsüchtige über unsere braun gebrannte, baumlose Erde, richtet Blicke voller Sehnsucht auf die in der Früh noch blutrote Sonne, die ihr sonst nur aus Märchen kennt. Mein Lieber, würde ich ein Herz im Leibe tragen, so wäre es jetzt voller Bedauern. Du weißt, wie sehr ich mich für meinesgleichen schäme, die arroganten Cybers, die euch verachten und manchmal sogar als minderwertig verfolgen. Wie grauenhaft dieser unerklärte, heimliche, aber dennoch allgegenwärtige Krieg, der zwischen den beiden Welten von oben und unten herrscht. Dabei sind wir doch alle echte Menschen, wenn auch aus verschiedenem Material hergestellt. Ihr aus schnell verrottendem Fleisch und Blut, wir aus kostbarem und beständigem Material. Aber das sollte doch für uns Cybers ein Grund für das Mitleid und nicht für Verfolgung sein. Ich weiß, die meisten meiner Landsleute aus Cyberstan schreien Zeter und Mordio, wenn sie euch nur erblicken. Rückständige Erdgespenster seid ihr in ihren Augen. Aber deine Miesekor, da kannst du sie gewiss sein, die bleibt ewig an deiner Seite. Mit diesen Worten zieht die füllige Julia ihren etwas zu dicken Geliebten neuerlich sich zu sich heran. Dieser senkt den Kopf und ganz leise, als würden ihm die Worte einige Pein bereiten, flüstert er ihr ins Ohr: Meine Liebe, du hast ein menschliches Herz, obwohl du in Wirklichkeit keines hast. Wie sehr mich das überrascht. Denn innen bist du ja genauso hohl wie jeder andere anständige Cyber. Du wirst das Unglück verstehen, welches uns Gaurs nach dem furchtbaren Mord im Menschenzoo droht. Bisher habt ihr Cybers uns nur als arme Teufel betrachtet. Wir waren eure zurückgebliebenen Ahnen, die ihr auf dieselbe Stufe mit Hunden und Katzen stelltet. Solchen Kreaturen wirft man ein Stück Futter zu, wenn sie sich brav benehmen, zieht ihnen aber umgehend eins über den Schädel, wenn sie nicht folgsam sind. Ich fürchte, dass nach dem Mord im Zoo die große Verfolgung einsetzen wird. Diese rückständigen Kreaturen haben sich, so werden sie bei euch sagen, in heimtückische Gegner verwandelt. Da wird aus dem bisher Unerklärten und Heimlichen ein offener Krieg ausbrechen. Bruder Felix reibt sich verzweifelt die Stirn. Dabei habe ich für meine Person doch alles Menschenmögliche getan, um Frieden zwischen den Unter- und Obergeschöpfen zu stiften. Freiwillig habe ich mich im Zentrum für seligmachende Transformation engagiert, bin dir jeden Tag an die Hand gegangen, damit meine Schwestern und Brüder sich willig in Cybers verwandelt. Mit einem heiligen Schwur habe ich mir die eigene Erlösung bis heute versagt. Erst will ich meine noch lebenden 500 Gaos aus ihrem leidvollen Dasein erlösen. Erst dann werde ich diesen Schritt auch in mir selbst vollziehen, liebe Misekor. Habe ich bei dieser Aufgabe auch nur ein einziges Mal gestöhnt? Bin ich schwach geworden? Ich sage dir, es war nicht einfach, Tag für Tag bei diesem Vorsatz zu bleiben. Denn das Zentrum für seligmachende Transformation war trotz deiner liebevollen Bemühungen nicht immer ausreichend gekühlt. Kaum warst du einmal außer Haus, habe ich eure Techniker anflehen müssen. Aber sie haben nur gleichgültig mit den Achseln gezuckt, weil sie selbst die brütende Hitze nicht spüren. Ohne dich, meine Liebe, hätte ich niemals durchgehalten. Mein Lieber, mein Allerliebster, flüstert sie da zurück. Du bist ein Heiliger, ein Held. Ich habe das von Anfang an gespürt und gewusst, was immer geschehen mag. Wir beide kämpfen zusammen. Nächstes Kapitel.